D-Radio Wissen. Die Wissensnachrichten des Tages. Ihre Warnung ist weithin zu riechen. Bei Gefahr speien Blaurakenküken eine stinkende, orangefarbene Substanz aus. Diese warnt ihre Eltern, dass etwas nicht stimmt. Das haben spanische Wissenschaftler nachgewiesen. Sie schreiben in den Biology Letters der britischen Royal Society, ihre Studienergebnisse seien ein weiterer Beleg dafür, dass der Geruchssinn auch bei Vögeln eine wichtige Rolle spielt. Die Forscher hatten Nistkästen der Krähen mit der Warnflüssigkeit ausgestrichen und beobachtet, wie sich die Eltern verhielten. Diese flogen die Nester zögerlicher an als im Kontrollversuch und versorgten auch ihre darin sitzenden Küken vorsichtiger mit Futter. Damit sei nachgewiesen, dass die Kükenspucke für die Vogeleltern ein Warnsignal darstelle. Ob sie auch mögliche Fressfeinde abschreckt, soll jetzt in weiteren Versuchen herausgefunden werden.
Künftig kann auch von rechts nach links gezwitschert werden. Der Mikronachrichtendienst Twitter hat auf seinem Blog bekannt gegeben, dass er künftig auch die Sprachen Arabisch, Hebräisch, Farsi und Urdu unterstützt. Damit gebe es den Dienst künftig in 28 Sprachen. Laut dem Unternehmen waren die Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden, ein kniffliges technisches Problem. Das Ingenieurteam habe aber mit speziellen Tools dafür sorgen können, dass Dinge wie Hashtags in den Tweets mit der anderen Schreibrichtung trotzdem funktionierten. Twitter bedankte sich bei 13.000 Freiwilligen, die dabei geholfen hatten.
Waren die Sterne schuld am Untergang der Titanic? Astronomen von der Universität Texas vertreten diese Theorie. Wenige Monate bevor das damals weltgrößte Passagierschiff im April 1912 südöstlich von Neufundland unterging, seien Mond und Sonne der Erde besonders nahe gekommen. Das habe den Wasserstand in der Gegend ansteigen lassen und dadurch mehrere Eisberge freigegeben, die in seichteren Gewässern verkeilt gewesen seien. Nach Berechnungen der Astronomen trieben die Eisberge dann südwärts und mit einem von ihnen sei am 15. April die Titanic zusammengestoßen. Etwa 1500 Menschen kamen bei dem Untergang vor knapp 100 Jahren ums Leben.
Wer es in der akademischen Welt zu etwas bringen will, braucht einen hohen Impact-Faktor. Er zeigt an, wie häufig der eigene Aufsatz in anderen Aufsätzen zitiert wird. Je höher der Impact-Faktor, desto höher im Allgemeinen die Aufstiegschancen eines Forschers. Doch diese vermeintlich objektive Berechnung wird manipuliert, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, sogar in erheblichem Ausmaß. Das habe erstmals eine Umfrage unter knapp 6.700 Wissenschaftlern belegt. Demnach werden vor allem Akademiker in niedrigerer Position häufig dazu gedrängt, Artikel aus einer bestimmten Fachzeitschrift zu zitieren. Ansonsten drohten Herausgeber damit, Aufsätze der Jungakademiker nicht mehr zu veröffentlichen. Wie die in Science erschienene Umfrage zeigt, fügen sich diesem Druck etwa 6 von 10 Wissenschaftlern. Kritiker des Impact Factors sprechen von akademischer Prostitution. Laut FAZ hat die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG das erkannt. Sie habe schon vor Jahren festgelegt, dass der Impact Factor bei der Bewertung von Förderanträgen nicht entscheidend sein solle.
China will Atommüll in Glas einbrennen. In der Provinz Hunan hat der Bau der ersten Anlage zur Aufbereitung radioaktiver Abfälle begonnen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua. In einem Plasmaofen sollen dort Brennelemente in weniger radioaktive Abfallkörper umgewandelt werden. Dabei werden die abgebrannten Brennstäbe bei extrem hohen Temperaturen mit Glassplittern verschmolzen. Dadurch können sie nicht mehr auslaufen und so nicht mehr mit der Umwelt reagieren. Die Klumpen aus radioaktiven Abfällen und Glas sollen dann zur Endlagerung in geologischen Formationen geeignet sein. Derzeit werden in China abgebrannte Brennelemente in Zwischenlagern auf den Grundstücken der Kernkraftwerke gelagert. Ein atomares Endlager in der Wüste Gobi ist bereits in Planung, es soll jedoch frühestens 2050 eröffnet werden. China baut sein Atomkraftprogramm massiv aus, um den steigenden Stromverbrauch seiner schnell wachsenden Wirtschaft zu sichern. Bis 2020 sollen die Kapazitäten der Kernkraftwerke verachtfacht werden.
Es war ein weiterer Schlag gegen Computeraktivisten und die holen nun zum Gegenschlag aus. Nach einer Reihe von Anklagen gegen Hacker in den USA hat auch die britische Polizei rechtliche Schritte eingeleitet. Sie wirft unter anderem einem 17-Jährigen vor, sich illegal Zugang zu Computersystemen verschafft zu haben. Die Hackergruppe AntiSec gab nun an, im Namen ihrer Schwesterbewegung LulzSec, die Website der IT-Sicherheitsfirma Panda Security geknackt zu haben. Das Unternehmen hat das Eindringen der Hacker bestätigt. In den USA hatte die Bundespolizei FBI bekannt gegeben, dass sie führende Mitglieder der Hackergruppierung Lulzsec festgenommen habe. Im vergangenen Jahr hatten ihre Mitglieder unter anderem die Websites des US-Senats sowie die Server der Firmen Nintendo, Sega und Sony geknackt. Die Bewegung hatte sich von den Internetaktivisten bei Anonymous abgespalten. Ende Juni 2011 hatte Lulzsec allerdings seine Auflösung bekannt gegeben.
Bei Menschen, die wenig Sport treiben, machen auch die Muskelzellen Pause. Genauer gesagt, in den Zellen sind nicht alle Gene aktiv, denn eine hohe Stoffwechselaktivität ist im Ruhezustand ja nicht gefragt. Schwedische Forscher konnten jetzt nachweisen, dass sich das ändern lässt. Und zwar schon nach einem kurzen, aber intensiven Training. Sie erklären im Fachmagazin Cell Metabolism, wie das vonstatten geht. Demnach werden viele inaktive Gene von kleinen Molekülen blockiert, die auf der DNA sitzen und verhindern, dass die Genablesemaschinerie arbeiten kann. Diese Blockaden lassen sich nach Erkenntnissen der Forscher aufheben. Bei den Versuchsteilnehmern sei das schon kurz nach einem intensiven Workout nachweisbar gewesen. Die Muskelzellen schalteten diejenigen Gene wieder frei, die den Stoffwechsel unterstützen und so den Muskel stärker und ausdauernder machen. Dafür sei allerdings regelmäßiges Training nötig, denn dauerhaft seien die beobachteten Veränderungen nicht.
Ist das Gleichberechtigung? Einen Tag vor dem Weltfrauentag morgen hat die Schweiz die Anstellung des ersten staatlichen Männerbeauftragten verkündet. Im Auftrag des Kantons Zürich wird der Psychologe Markus Teunert künftig Ansprechpartner für Männer sein. Nach Angaben der Zürcher Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau soll er beispielsweise Jungen dabei unterstützen, einen Mädchenberuf zu erlernen. Zudem solle er Verständnis für Familien fördern, in denen die Frau Haupternährerin sei. Bis vor wenigen Jahren galt die Schweiz noch als schwieriges Land für Frauenrechte, denn dort wurde das Frauenwahlrecht erst im Jahr 1971 eingeführt, 52 Jahre nach Deutschland.